Ich freue mich sehr, dass heute der Landescaritas-Direktor da ist, Herr Dr. Mack. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass wir heute ins Gespräch kommen können über den Sozialstaat, über die Sorgen der Menschen vielleicht, die damit verbunden sind.
Heute geht es in Frag nach mit Klaus Holleczek um den sozialen Kompass unserer Gesellschaft. Und dazu haben wir mit Landescaritas-Direktor Dr. Andreas Mack, den Kapitän einer der größten Wohlfahrtsorganisationen, an Bord. In den Kinderbetreuungseinrichtungen der Caritas arbeiten pädagogische Fach- und Erziehungskräfte jeden Tag für gute Bildung und Betreuung. Wir freuen uns auf ein Gespräch zur Zukunft des Sozialstaats, das Klarheit und Herz verbindet. Volle Fahrt voraus bei Frag nach mit Klaus Holleczek.
Was ist denn eigentlich ein Landescaritas-Direktor?
Ein Landescaritas-Direktor ist eine bayerische Erfindung. Es gibt nämlich nur in Bayern einen Landescaritas-Direktor. Geht zurück auf die Wittelsbacher Zeit, als die Caritas den Wittelsbachern zu deutsch war. Und dann hat man eine bayerische Caritas gegründet und das hat sich erhalten.
Und ich habe nachgelesen, dass die Caritas in Bayern unglaublich viele Menschen beschäftigt, im Hauptamt, im Ehrenamt, unglaublich viele Einrichtungen hat, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Kindergärten, Kindertageseinrichtungen. Das ist schon etwas, was ja eigentlich so an die Grundversorgung auch der Menschen geht, wenn man sich das so anschaut, oder?
Ja, also die Caritas betreibt von der Geburtsklinik in Augsburg bis zum Hospiz alle Arten sozialer Arbeit, die es gibt.
Wenn wir jetzt über diese aktuelle politische Diskussion, die Sie auch verfolgen wahrscheinlich, spricht der Sozialstaat, wo geht es hin, was können wir uns noch leisten? Wie nehmen Sie das wahr aus Ihrer Position im Moment, diese Diskussionen?
Gemischt. Ich denke, herausfordernde Zeiten hat es immer gegeben. Und mit Kreativität lassen sich auch Lösungen finden. Aber ich nehme ganz stark Ängste von Menschen wahr. Weil einfach Liebgewonnenes oder Wichtiggewordenes einfach in Frage gestellt wird.
Und diese Ängste gehen dahin, dass vielleicht der Wohlstand nicht mehr da ist oder dass Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen? Oder wenn Sie die Sorgen, die Sie so mitkriegen, mal beschreiben?
Also das beginnt, bekomme ich einen Kindergartenplatz, kann ich wieder in die Arbeit zurückkehren? Bis hin, ich bin alleinstehend und benötige Pflege, aber ich finde keine ambulante Einrichtung, die mich versorgt. Und das ist schon sehr einschränkend für viele Menschen und auch bedrohlich.
Wenn man jetzt mal so vielleicht einzelne Komponenten rausnimmt, also für mich ist der Sozialstaat schon wichtig. Ich glaube, den dürfen wir auch nie in Frage stellen. Aber vielleicht müssen wir ihn wieder neu justieren, auf den Kern zurückführen, der Hilfe für Menschen, die auch Hilfe bedürfen. Aber wenn wir jetzt mal über dieses Thema Kindergärten reden, weil das ja bei uns politisch jetzt gerade ein großes Thema war. Wir haben das Familiengeld ja umgestellt, sozusagen auf die Strukturen. Hat es jetzt geholfen oder wie nehmen die Träger draußen das wahr? Ihr seid ja ein großer Träger.
Also für die Träger war es ein wichtiger Schritt, weil der uns sehr entlastet. Für die Eltern ist es momentan noch ein Einschnitt, aber ich denke, wenn die Politik diese Entscheidung nicht getroffen hätte, dann wäre einfach das Geld über höhere Elternbeiträge wahrscheinlich zurückgeflossen. Es ist nur eine Verlagerung eigentlich, wenn man es offen und ehrlich benennt. Also es ist, man hat ja den Eltern nichts genommen, sondern man hat eigentlich den Eltern dadurch eine höhere Stabilität der Elternbeiträge ermöglicht.
Glauben Sie, dass es gelingen wird, jetzt die Beiträge stabil zu halten?
Ich denke schon.
Weil das wäre ja dann Ziel, das ja auch wieder ankommt draußen.
Doch, ich denke schon, aber es braucht halt, bis das bei den Menschen in der Einsicht ankommt.
Ja, es sind jetzt 800 Millionen, die da reingehen und glaube ich über die nächsten Jahre 3 Milliarden. Es ist schon ein wuchtiger Aufschlag, aber es ist auch ein wichtiges Thema. Betreuung, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, das sind ja die zentralen Themen, wo die Menschen auch Sorgen haben.
Klar, und ich denke, gerade die Kita ist ja eine Einrichtung, die Menschen sehr schätzen und die ihnen viel ermöglichen und gerade Kindern in kinderarmen Familien auch ein normales Aufwachsen ermöglichen.
Wie sehen Sie dort das Personalthema, weil es ja auch immer wieder heißt, es ist gar nicht mehr so einfach, Personal zu bekommen? Nehmt ihr das auch wahr?
Also es ist gerade ein Nord-Süd-Gefälle in Bayern. Wir haben im Norden Bayerns einen stärkeren Rückgang an Kindern. Das heißt, wir haben im Norden so gut wie keine Wartelisten mehr und auch keine Personalengpässe, weil sich das einfach angeglichen hat. Im Süden ist es noch sehr schwierig, weil wir hier durch Zuzüge und wohl auch durch höhere Geburtenrate noch mehr Kinder haben, was ja schön ist an sich.
Das ist aber die Frage, wie würden Sie sagen, was muss man heute bieten als Arbeitgeber auch, damit das attraktiv ist?
Meinen Sie jetzt speziell in der Kita oder
insgesamt? Zum Beispiel, ja. Ich glaube, Pflege ist nochmal ein anderes Thema, da kommen wir nachher auch nochmal drauf.
Also ich glaube, man muss als Arbeitgeber eine hohe Zuverlässigkeit bieten, die Möglichkeit, dass sich Menschen entfalten können und sich einbringen. Also ich denke, ein moderner Arbeitgeber arbeitet partizipativ.
Bindet die Menschen mit ein.
Ja.
Bayern Turbo. Wie der Freistaat die Kinderbetreuung unterstützt. Seit 2018 hat Bayern über 100.000 Kinderbetreuungsplätze geschaffen und mit mehr als insgesamt 760.000 genehmigten Betreuungsplätzen eine neue Rekordzahl erreicht. Für den Ganztag, aber auch für die Kita und den Kindergarten werden jetzt neue Gelder verankert. Bis 2030 gibt es rund 3 Milliarden Euro mehr. Damit steigt der Anteil der staatlichen Förderung der Betriebskosten auf bis zu 80%. Das entlastet Träger und Kommunen und sichert bestmögliche Bildung und Betreuung für unsere Kinder.
Wenn wir jetzt mal zum Pflegethema beschwenken, weil das für mich auch nach wie vor eines der großen Themen ist, auch in meiner ehemaligen Funktion als Gesundheits- und Pflegeminister. Ich glaube, wir stehen da schon vor Riesenherausforderungen. Demografische Entwicklung. Sie haben gerade gesagt, was ist, wenn Menschen keinen Pflegedienst mehr finden? Wie sehen Sie die Situation aus der Sicht der Caritas?
Also die Pflegesituation ist mit die größte Herausforderung in der Caritas. Es fehlt am Personal. Und fehlendes Personal führt eigentlich dazu, dass man Gruppen schließt oder Zimmer nicht mehr belegt. Das heißt, man verknappt eigentlich die Pflege noch weiter. Das ist sehr, sehr schwierig gerade.
Wo würden Sie denn die größeren Probleme sind? Stationär, ambulant, kann man das tatsächlich sagen? Ihr habt beides, oder? Stationäre Einrichtungen?
Also wir haben alle Formen der Pflege, stationär, teilstationär und ambulant. Und die Thematik ist eigentlich durchgehend.
Also Pflegekräfte, die knapp sind, da war bei mir immer zwei Themen, an die ich mich noch gut erinnere. Einmal zuverlässige Dienstplangestaltung. Ich habe mit dem Willi Mück ja immer wieder über das Thema Springerpools gesprochen und das Thema Bürokratie. Das waren so zwei große Themen. Neben der Frage adäquate Bezahlung natürlich auch wichtig, aber da hat sich ja mit Tarifbindung einiges getan. Was sind es die Themen, die Sie auch wahrnehmen als die Herausforderungen?
Also, ich denke, Bürokratie ist natürlich schon eine Herausforderung, weil wir natürlich viel dokumentieren müssen, durch verschiedene Behörden auch geprüft werden, was viel Kräfte bindet. Was ich gerade positiv wahrnehme, sind so die Aufbrüche beim Bürokratieabbau, dass man zum Beispiel Prüfungen anders gestalten möchte, dass man Behörden anders verzahnt und dadurch sowohl die Behörden entlastet als auch die geprüften Einrichtungen. Finde ich sehr gut. Wir bringen uns da wirklich massiv ein und tragen das Anliegen auch mit.
Es geht ja gerade um Themen wie jetzt Verzahnung medizinischer Dienst und Heimaufsicht, wo ich selber auch ein Projekt habe in Buxheim, da ist beim Roten Kreuz ein Thema. Ich glaube, das würde schon helfen, wenn man einfach die Kontrolldichte abbaut, vielleicht auch wieder mehr vom Vertrauen ausgeht.
Gut, wir hatten im Sozialbereich natürlich immer wieder vereinzelt schwarze Schafe. Definitiv. Und die deutsche Mentalität ist halt so, um möglichst auf der sicheren Seite zu sein, baut man ein großes Kontrollsystem auf und das ist halt manchmal ein Schritt in die falsche Richtung.
Aber es ist, glaube ich, ein Thema insgesamt. Die Bürokratie ist ja nicht nur in der Pflege, sondern wenn man sieht, in der Gesellschaft insgesamt, beziehungsweise die Frage, müssten wir weg vom Misstrauen zu mehr Vertrauen in diejenigen, die ihre Arbeit mal gelernt haben, die wissen, wie es geht. Natürlich muss der Staat durchgreifen, wenn was passiert.
Gut, der Staat muss natürlich seine Pflichten erfüllen. Wir sind ein Rechtsstaat und da gehören Kontrollen auch dazu. Ja. Aber die muss man halt so ausgestalten, dass sie möglichst reibungsarm sind, sage ich mal.
Und das andere Thema, diese zuverlässige Dienstplangestaltung. Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass mir Pflegekräfte gesagt haben, ja, wenn wir halt nicht immer, wenn wir mal frei haben, zurückgeholt werden. Also weil es halt so knapp ist und das ist halt schon eine Belastung auch.
Also jeder Mensch möchte seine Freizeit gut gestalten und auch die Familienzeit gut verbringen. Und wenn man dann natürlich zu häufig aus diesen Freizeiten herausgeholt wird, brennt man zum einen aus und die Berufszufriedenheit nimmt halt ab. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum viele Pflegekräfte aus der Pflege herausgegangen sind.
Was macht ihr da in der Caritas, um zu schauen, dass die Zufriedenheit da höher wird? Also nochmal Stichwort Springerpools oder auch betriebliches Gesundheitsmanagement, vielleicht den Menschen auch die Chance zu geben, heute gibt es ja so ein schönes Wort der Resilienz, widerstandsfähig zu werden in Krisensituationen.
Gut, wir haben ja uns beteiligt am Springer-Konzept, haben das ausprobiert und sind von der Wirksamkeit sehr überzeugt. Wir schauen natürlich, dass wir auch als Ausbilder möglichst viele Menschen ins System bringen und die begleiten. Unsere Stärke ist natürlich, dass wir selten singuläre Häuser haben, sondern Verbünde. Und da lässt sich Ausbildung, Begleitung, Qualitätsentwicklung einfach einfacher und besser gewährleisten. Und wir machen da ganz gute Erfahrungen. Und das andere, durch diese Verbünde haben wir zum Beispiel auch Assistentenstellen, wo Menschen sich ausprobieren können. Zum Beispiel wäre Heimleitung etwas für mich, wäre PDL oder HWL, also hauswirtschaftlich oder pflegerische Dienstleitung etwas für mich. Also, und wir entwickeln dann Menschen auch weiter. Also ich denke, gerade beruflicher Aufstieg oder Veränderung innerhalb von einem System bindet auch Menschen und führt zur höheren Zufriedenheit.
Das stimmt, ja. Das ist sicher ein wichtiges Thema. Wie sehen Sie die generalistische Ausbildung? Das hat man ja am Anfang so ein bisschen kritisch gesehen, dass da vielleicht die Altenpflege auf der Strecke bleibt oder Kinderkrankenpflege. Hat sich aber jetzt wahrscheinlich doch bewährt. Das ist ja jetzt schon länger am Start. Ich glaube, die Ausbildungszahlen nehmen sogar zu im Moment.
Also ich war immer ein Befürworter der Generalistik, weil Psychologie oder Organe sind bei jedem Menschen gleich und in der Pflege auch gleich zu behandeln und da einfach auch in meinem beruflichen Leben eine Durchlässigkeit zu haben, finde ich sehr gut. Wir haben mal einen Test gemacht, wir haben Kinderkrankenpfleger und Schwestern, Altenpflegerinnen und Altenpfleger und die klassische Krankenschwester oder Krankenpfleger mal gebeten, so eine Collage ihrer Arbeit zu erstellen. Und dann war das so, bei den Kinderkrankenschwestern war das sehr techniklastig. Und bei den Altenpflegern war dann ganz viel so Beziehungspflege in der Collage. Und die Krankenschwestern waren so dazwischen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich als junger Mensch technikaffin bin, im Kinderkrankenhaus total gern arbeite. Aber dann vielleicht im Laufe meines Lebens sagen, das ist so viel Wechsel, alle Tage wieder ein neues Kind und die viele Technik, ich mag mehr auf Menschen, dann kann ich in die Altenpflege wechseln. Mhm. Also ich finde das sehr charmant, weil es für die Pflegekräfte einen unwahrscheinlichen Horizont erweitert.
Also ich glaube auch, dass die Generalistik tatsächlich inzwischen ein Modell ist, nach der anfänglichen Skepsis, das sich bewährt hat. Kommen wir mal von den Pflegekräften ein bisschen weg zum Thema pflegende Angehörige, weil das ja immer noch der größte Dienst ist, den Menschen anderen Menschen geben. Ich glaube, 80% oder über 80% werden zu Hause gepflegt. Aber auch da ist natürlich unglaublich viel Druck inzwischen. Wie funktioniert das ambulante Pflegedienste, die auch unter Druck sind? Höre ich immer wieder, Krankenkassen refinanzieren zu spät, Liquiditätsprobleme.
Na gut, ich denke, die ambulante Pflege ist mit die wichtigste und entscheidendste, weil die einfach in der häuslichen Versorgung Familien entlasten und auch Alleinstehenden das möglichst lange Verbleiben in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen. Also es ist ein ganz wertvoller und wichtiger Dienst. Wo wir uns besser aufstellen müssen, ist es bei den, bei den teilstationären Dingen, also Kurzzeitpflege, oder wenn man einen Platz bei einer Verhinderungspflege braucht oder so Übergangmanagement vom Krankenhaus wieder nach Hause. Ja. da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Und ich glaube, das würde vielen Menschen sogar noch ein längeres Verweilen zu Hause ermöglichen. Mhm. De facto, Herr Holitschek, was meinen Sie, wie lang ist ein durchschnittlicher Mensch im Altenheim?
Ich würde sagen, das Eintrittsalter ins Altenheim ist sehr spät. Aha. Ich glaube 85, 86 möglicherweise. Ja. Die Verweildauer würde bei 2 Jahren.
Nein, die durchschnittliche Verweildauer sind ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr.
Das heißt also, Menschen kommen sehr spät erst in stationäre Einrichtungen. Und es spricht dafür, dass die ambulante Pflege funktioniert.
Ja, es ist ja auch schön, so lange wie möglich im häuslichen Bereich zu bleiben. Das ist ja auch das Ziel. Ich meine, wir haben mal in Bayern dieses Konzept entwickelt, gute Pflege daheim. Die Frage auch der sorgenden Gemeinschaften vor Ort in den Kommunen, Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt und ambulante Pflege, auch Quartiersmanagement, das ist, glaube ich, schon ein Thema, das erstrebenswert wäre.
Man müsste vielleicht, also es gab ein Modellprojekt, das hieß Wir daheim in Graben, also waren Schwaben. Der Bürgermeister kam auf mich zu und hat gesagt, also wenn ich die bayerische Gemeindeordnung richtig lese, dann ist nicht nur das Gewerbegebiet und der Sport meine Aufgabe, sondern auch das Soziale. Und ich möchte mein Dorf so aufstellen, dass das Soziale besser trägt und dass die ehrenamtlichen Kräfte besser verzahnt sind. Und daraus ist dieses Projekt entstanden, ist mittlerweile verstetigt und auf alle 3 Lechfeld-Gemeinden ausgeweitet. Und es führte dazu, dass wirklich durch die Begleitung Nachbarschaftshilfe funktioniert, Einkaufshilfen, all die Dinge, die ja gerade im ländlichen Bereich alte oder Pflegebedürftige an die Grenzen führen.
Ich glaube, ich war selber 12 Jahre Bürgermeister, deswegen weiß ich das so ein bisschen noch, dass das ganz wichtig ist, dieses soziale Gefühl, gerade in der Stadt auch, wo vielleicht schon viel ältere Menschen sind. Bei mir war es so ein Kurort, Bad Wörishofen, wo der Zuzug älterer Menschen da war und zu schauen, wir hatten dann ein Mehrgenerationenhaus, verschiedene Angebote, das ist, glaube ich, schon wichtig. Da spielen dann auch andere Faktoren eine Rolle, Einsamkeit zum Beispiel. Mhm. Das Thema Demenz ist heute eine Herausforderung. Ich glaube, es sind inzwischen 300.000 bis 400.000 Menschen ja an Demenz erkrankt. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Also Strukturen zu schaffen, die so aufnehmen und fürsorgend sind, ist, glaube ich, schon wichtig.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn wir jetzt weitergehen, nachdem ihr ja neben der Pflege auch tatsächlich Krankenhäuser auch noch betreibt, das ist natürlich im Moment ein großes Thema, die Frage der Krankenhausreform, die Frage der Betriebskosten, die aus dem Ruder läuft. Wir haben uns ja da stark eingesetzt, nochmal nachzubessern, gerade damit die ländlichen Räume auch ein Stück weit besser abgebildet werden. Wie ist das bei euch im Moment? Wie sehen Sie die Situation?
Gut, die katholischen Krankenhäuser in Bayern sind sehr stark im fachklinischen Bereich. Es sind auch einige Kinderreha-Kliniken, aber auch bis hin zum Maximalversorger in Regensburg. Also es ist eine Spannbreite. Und die Herausforderung ist natürlich, dass Krankenhaus extrem teuer ist und dass die Eigenmittel uns aus dem Ruder laufen. Und das zu stemmen ist schon eine größere Herausforderung, weil wir haben keinen Kreistag, der dann das Defizit übernimmt.
Das ist bei den frei gemeinnützigen Trägern und auch kirchlichen Trägern natürlich zu spüren. Das ist eine große Herausforderung. Ein großer Träger sind die Barmherzigen Brüder natürlich auch.
Das ist der größte, ja.
Und da muss man jetzt schauen, dass man wirklich das auf vernünftige Füße stellt. Dass man eine Reform, glaube ich, braucht, ist unbestritten, aber die darf eigentlich nicht zulasten der Versorgung der Menschen gehen letztendlich. Also
gut, ich denke, wir brauchen auf jeden Fall eine Reform. Und die Reform muss vom Staat ausgehen. Das können die Träger nicht aus eigener Kraft. Und man muss natürlich diese Reform, die Transformationsprozesse auch begleiten. Also wenn ich einfach in unser südliches Nachbarland schaue, also Österreich greift viel stärker in die Krankenhausplanung ein und ist damit eigentlich erfolgreich. Also ich glaube, wir können hier schon lernen und Anreize da auch nach Bayern bringen.
Naja, wir haben jetzt zum Beispiel die Investitionskosten, da sind wir jetzt fast bei der Krankenhausmilliarde, also da tut der Freistaat viel. Und die Gesundheitsministerin hat ja diesen 7-Punkte-Plan auch entwickelt, wo es in die Strukturen reingeht, wo man unterstützt und auch bei diesen Planungsprozessen natürlich genau schaut. Und jetzt kommt ja dann die Zuweisung der Leistungsgruppen. Mhm. Das ist ja dann sowieso ein planerischer Eingriff durch den Freistaat letztlich. Aber ich denke halt, die Menschen haben schon Sorge auch. Also wo ist der nächste Arzt? Kriege ich einen Arzttermin? Wo ist das Krankenhaus? Wo ist die Pflege? Ich habe immer das Gefühl, am Ende des Tages ist es schon auch eine Frage, ist der Staat in der Lage, handlungsfähig zu sein und die Probleme der Menschen zu lösen?
Also ich denke, dass beim Krankenhaus ganz stark so dieses Sicherheitsbedürfnis der Menschen mitschwingt. Weil ich habe auch so argumentiert und dann ist bei einer Diskussion in der Bayerischen Krankenhausgesellschaft zu mir gesagt worden, Herr Mack, schauen Sie ins ländliche Montana. Da ist das Krankenhaus wesentlich weiter weg wie jedes andere Krankenhaus in Bayern. Und Sie haben bei einem Schlaganfall eine höhere Überlebenschance. Entscheidend ist, wie die Wege in die Versorgung gestaltet werden. Also von daher, ich glaube, man muss Menschen Ängste nehmen. Man muss gerade in einem Flächenland wie Bayern einfach schauen, dass die Wege machbar sind und dass man leicht in die Versorgung hineinkommt.
Ja, es sind natürlich auch dann die Rettungsdienste, die da mit reinspielen in allen Richtungen. Aber ich glaube, wir brauchen schon eine Struktur für die Menschen. Ist der Notfall natürlich das Thema? Was passiert dann? Wie lange brauche ich? Und das sind die Fragen, wo man schon auch Antworten geben muss. Und ich glaube schon, dass das am Ende des Tages, wenn man diese Antworten nicht gibt, auch zur Radikalisierung der Gesellschaft beiträgt.
Ja. Bin ich ganz bei Ihnen. Mhm. Also wir müssen es so gestalten, dass Menschen gut versorgt sind.
Jetzt, wenn wir das Thema nochmal weiter drehen, Caritas, also ich habe da noch den Spruch der Mallersdorfer Schwestern in Erinnerung, Caritas urget nos, die Liebe Christi drängt uns. Mhm. Das ist ja dann nochmal eine zusätzliche Dimension neben dem Wirtschaftsbetrieb, den ihr stemmen müsst, ist ja da noch etwas anderes im Hintergrund.
Ja gut, ich denke, das ist unsere Antriebsfeder, das ist unsere Genetik, die wir mit auf dem Weg bekommen haben. Darum hat sich die Kirche ja von Anfang an aufgemacht, Soziale zu gestalten. Und beim Tag neuer Mitarbeiter frage ich dann immer die Mitarbeiter, können Sie mir sagen, wer das Krankenhaus erfunden hat oder wer das erste Mal eine Sozialstation betrieben hat oder wo kommt die Idee eines Kindergartens her? Und es waren immer evangelische und katholische Christen, die begonnen haben, die einfach die Not oder die Herausforderung ihrer Zeit wahrgenommen haben und dann einfach angepackt haben aus ihrer christlichen Überzeugung. Und von daher prägt diese Haltung sämtliche soziale Arbeit. Klar hat es heute andere Nuancen, ne? Wir haben mit der Arbeiterwohlfahrt oder mit dem Paritätischen auch weltanschaulich neutrale Kräfte, die da mitwirken. Und es ist gut so. Also ich denke, die Vielfalt in Bayern oder in Deutschland ist wirklich eine Stärke fürs Sozialwesen, weil wir einfach uns nicht ausruhen können. Oder so wie in England mit diesem National Health Service, wenn man keinen Vergleich mehr hat, wie will man sich denn qualitativ weiterentwickeln? Mhm. Also so eine gewisse Mitbewerberschaft, Konkurrenz ist es eigentlich nicht, weil es gibt so viel Arbeit, dass man sich eigentlich nicht gegenseitig beschneidet, aber das voneinander lernen und abschauen und ausprobieren, das ist sehr korrigierend und hat eigentlich den hohen Standard, den wir in Deutschland haben, erst ermöglicht.
Also ich habe das unlängst, weil bei uns in der Fraktion war Kardinal Marx da, haben wir auch über verschiedenste Themen gesprochen und man muss sich das immer bewusst machen, diese Einrichtungen gehören schon zum Kern des Sozialstaats. Ja. Ob das Caritas ist, Diakonie, wenn ihr das nicht machen würdet, dann wäre das System wesentlich schlechter. Also das darf man an dieser Stelle auch bei aller Kritik immer wieder, mit denen sich Kirchen ja auch konfrontiert sehen, darf man schon auch immer wieder deutlich machen, dass ihr ein Kern auch des Sozialstaats seid. Dafür möchte ich auch einmal Danke sagen
an dieser Stelle. Ja, gerne.
Und ich glaube, wir müssen einfach im Moment alles tun, damit wir auch die richtigen Reformen jetzt auf den Weg bringen und diesen Sozialstaat wieder widerstandsfähiger machen. Und das ist die große Aufgabe, die Politik hat und ihr letztendlich auch.